Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, da ist Gudrun Wieser
und Marion Wiesler.
Und wir sind fix zusammen. Also
als Autorinnen.
Ja, genau. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben.
Einen doppelt historischen Krimi.
Genau, haben Leute umgebracht und...
Reihenweise
genau,
Leute umgebracht.
Und wollen jetzt, dass alle davon etwas wissen.
Genau, denn wir bekennen uns zu unseren Morden.
Ja, und Spaß gemacht hat sie dann auch. Gleich zwei Autorinnen habe ich diesmal vors Mikro gebeten. Gudrun Wieser und Marion Wiesler. Die eine schreibt historische Krimis um 1880, die andere überwiegend Keltengeschichten aus der Zeit von mehr als 2000 Jahren. Zusammen haben sie nun einen doppelt historischen Krimi geschrieben. Die Toten vom Salzberg. Zwei starke Frauenfiguren, zwei spannende Geschichten in Hallstatt, in verschiedenen Epochen, die, auch wenn viele, viele Jahre dazwischen liegen, doch zusammenhängen. Grund genug für mich zu hinterfragen, wie geht das eigentlich, gemeinsam ein Buch zu schreiben? Hält das eine Freundschaft aus? Ist es vielleicht sogar leichter? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Büchermenschen, Autorinnen erleben. Gudrun Wieser werden einige von euch vielleicht schon aus der Folge vom November 2023 kennen, damals quasi noch in den Startlöchern als Autorin. Sie ist hauptberuflich Lehrerin für Deutsch und Latein am Akademischen Gymnasium in Graz. Marion Wiesler ist Autorin und Erzählerin, lebt und schreibt auf einem 200 Jahre alten Bauernhof und als Wieser und Wiesler stehen die beiden mit Erzählkabarets immer wieder gemeinsam auf der Bühne. Dass sie gut miteinander können, das ist nicht zu überhören. Sie erzählen, wie sie es geschafft haben, eine Geschichte aus zwei Zeiten miteinander zu verweben, dass verschiedene Schreibstile kein Hindernis sind und was ihre gemeinsame Superkraft ist. Poetisch, der Buchtipp diesmal von Jürgen Miedl von der Stadtbibliothek Graz, aber keine Sorge, diese Lyrik, die wollen wir alle lesen. Hört gerne rein in die neue Folge, viel Spaß dabei.
Poznanski und Strobel haben es getan. Klüpfel und Kober sind vielleicht einigen bekannt für ihre Kluftinger-Krimis. Hinter Ini Lorenz steckt das Ehepaar Ini Glocke und Elmar Wohlrath. Und ich selbst bin auch über Instagram auf Claire Larsen und ihr Buch 19 Jahre gestoßen. Auch mittlerweile ein Ehepaar, das unter einem gemeinsamen Pseudonym schreibt. Und ja, jetzt sitzt ihr mir da gegenüber, Gudrun Wieser und Marion Wiesler, zwei Autorinnen, die gemeinsam ein Buch geschrieben haben, nämlich Die Toten vom Salzberg. Nur kurz vorweg, bevor wir das jetzt dann auch genauer noch besprechen, war es lustig? Ist eine Wiederholung möglich? Oder danke, nein, war eine schöne Erfahrung?
Jederzeit.
Gut, dass wir es mal versucht haben.
Jederzeit wieder, oder?
Ja, es war eine sehr schöne Erfahrung.
Es war wunderbar mit dir, Gudrun.
Oh, ja, wirklich. Es war sehr, sehr spannend, da gemeinsam so einen doppelt historischen Kriminalroman zu schreiben und sich gemeinsam Gedanken über dieselbe Geschichte zu machen. Das war schon sehr cool.
Wobei man muss ja dazu sagen, dass wir ja nicht ganz unerfahren in der Zusammenarbeit sind. Wir haben ja auch mehrere Erzählkabarettprogramme gemeinsam, die wir auch gemeinsam geschrieben haben. Daher war das jetzt nicht so ganz Neuland, wie man miteinander umgeht. Und wir kennen einander, glaube ich, da schon recht gut, um zu wissen, wie man da.
Ja, aber wobei ein ganzes Buch ist halt doch echt was anderes, als wenn man ein Kabarettprogramm schreibt. Das sind so ungefähr 20 Seiten Text und das Buch hat 280 Seiten Text. Das ist dann doch irgendwie ein bisschen was anderes. Aber ich würde es glatt wieder tun.
Ich auch.
Also es ist schön zu hören. Und Gudrun, ja, wir zwei, wir plaudern ja auch nicht das erste Mal. Du warst schon im Podcast zu Gast. Im November 23 war das. Bitte alle gerne reinhören. Und ja, ich habe selber nachschauen müssen und Wahnsinn eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht und was sich da mittlerweile alles getan hat. Darüber müssen wir auch noch reden. Marion, du bist zum ersten Mal hier im Podcast Büchermenschen zu Gast. Schön, dass wir dieses Doppeldate geschafft haben, obwohl ich bin hier mit meinem Aufnahmegerät, also ich sage immer Doppeldate. Und hier zu sein, das heißt auch in diesem Fall, wir sind in Gudrun, in deiner persönlichen Schreibhöhle gelandet. Höhle, nicht Hölle.
Höhle, also ich meine, das ist schon eine Steigerung, weil das letzte Mal waren wir, glaube ich, im Keller der Schule.
Stimmt.
Und jetzt sind wir schon in meinem Schreibzimmer, in meiner Schreibhöhle. Also ja, es geht voran.
Es geht bergauf quasi vom Keller in den siebten Stock.
In den siebten Stock, genau. Immerhin. Wie schaut es hier aus? Wie kannst du das den Zuhörerinnen und Hörern beschreiben? Und wie oft ziehst du dich hier zurück?
Diese Höhle ist noch eine sehr, sehr neue Höhle. Dementsprechend ist sie noch unfassbar furchtbar aufgeräumt. Das heißt, der erste Schritt wird sein, so diese natürliche Umgebungsunordnung zu schaffen. Das wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall passieren. Und aktuell habe ich auch noch ganz viel Spaß dabei, meine Bücher in die noch etwas zu leeren Bücherregale einzuräumen und somit quasi das richtige Feeling in den Raum zu bringen.
Hast du da ein System beim Bücherordnen? Ich könnte Unterstützung brauchen. Bei mir ist auch noch ein bisschen Chaos.
Also ich gebe zu, ich bin auch jemand, der Bücher nach Farbe und Größe sortiert. Aber abgesehen davon habe ich da tatsächlich ein Eck für meine Deutschbücher und ein Eck für meine Lateinbücher. Ich habe sogar ein eigenes Regal für meine Wörterbücher. Und ja, ein Fachel, ich kann es dann sagen, auch für meine Grammatiken. Und
nein,
habe Super.
Sie traut sich noch angeben damit, dass sie Lehrerin ist und solche Bücher besitzt.
Ja, die sind echt teuer und ich will doch irgendwo schön dann wenigstens zur Zierde irgendwo stehen haben. Genau, also ich habe echt zu viel Fachliteratur und hätte gern mehr Platz für die richtig guten, coolen, spannenden Geschichten.
Es ist ja noch ein bisschen Raum
genau.
hier.
So ja.
Marion, zu dir als Autorin. Du bist mir vor allem mit deinen Büchern aus der Keltenzeit bekannt. Das ist ja ein riesiger Sprung in der Geschichte zurück. Worum geht's in deinen Büchern und was fasziniert dich an dieser Zeit, die, ja, wenn ich richtig gerechnet habe, mehr als 2000 Jahre zurückliegt?
Also mich haben die Kelten eigentlich schon immer fasziniert, seit ich in der Pubertät war und über die Nebel von Avalon gestolpert bin.
Oh,
und
ja.
Dann anhand derer mich natürlich für den echten Artus interessiert habe. Und man denkt sich ja am Anfang immer Kelten, das ist England und Irland. Und wenn man so über den echten Artus recherchiert, dann kommt man irgendwie so drauf, die erste Keltenzeit war die Hallstattzeit. Und Hallstatt ist ja bei uns in Österreich. Und das war für mich dann irgendwie so ein, hey, warum hat mir das nie wer gesagt in der Schule? Warum hören wir in der Schule nichts über die Kelten bei uns? Und da ich immer auf Underdogs stehe, ist so irgendwie dann die Liebe zu den Kelten entstanden. Die gehören ein bisschen mehr ins Publikum gemacht, dass das so eine Hochkultur war und hier bei uns und das, seitdem verfolgen sie mich irgendwie.
Aber du bewegst dich schriftstellerisch auch in anderen Zeiten.
Ja, wobei, also die Kelten sind schon so meine Hauptepoche. Also ich habe jetzt mehr als 20 Romane draußen. Davon sind sicherlich mehr als die Hälfte in der Keltenepoche. Ich habe einen 1918, einen im Mittelalter und ein paar so moderne magische Realismusbücher. Und das Buch jetzt mit der Gudrun gemeinsam, da haben wir eigentlich genau unsere Lieblingsepochen verbinden können. Und das war eben, also wir haben ja auch gezielt danach gesucht.
Genau, also wo gibt es quasi eine Story oder wo kann man eine Story bauen, wo eben deine Keltenzeit mit meinem späten 19. Jahrhundert irgendwie gut zusammenpasst, wo es da quasi Berührungspunkte gibt, die jetzt nicht über magische Steine und dergleichen passieren müssen. Also
weil bei den Kelten haben wir auch noch das Thema, man kann nicht irgendwelche alten Tagebücher der Oma finden oder was, weil die Kelten haben ja nichts geschrieben. Also haben wir dann wirklich, waren wir eigentlich total happy, wie uns Hallstatt untergekommen.
Über den Weg gelaufen ist.
Über den, ja, wie wir einfach
entgegengesprungen.
Genau.
Genau.
Entdeckt, also nicht entdeckt haben, wir haben es ja eigentlich gewusst, aber es war so, hey, Moment, Hallstatt wäre der perfekte Ort.
Genau, auch zu merken, da hat sich auch in unseren beiden Epochen jeweils wirklich auch was getan in Hallstatt. Das war nicht nur so, okay, der Ort war vorhanden, sondern zu der Zeit sind interessante und auch bis heute nachwirkende Dinge passiert. Also die ersten Ausgrabungen in meiner Zeit, in deiner Zeit dann eben auch, da weißt du das jetzt genau besser.
Also in meiner Zeit, wirklich berühmt in Hallstatt ist ja das große Gräberfeld, das ist aber aus einer Epoche davor. Aber eben die Dammwiese, also letztes Jahrhundert vor Christus, wo unsere Geschichte spielt, die Dammwiese ist eigentlich noch ein sehr, sehr wenig ausgegrabener Bereich in Hallstatt. Aber eben erstes Jahrhundert vor Christus, das weiß man. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen Freiheit gegeben, weil viel ist noch nicht ausgegraben oben.
Ja.
Also konnten wir da ein bisschen uns austoben, was man denn dort oben alles ausgraben könnte.
Wart ihr vor Ort auch?
Nicht bewusst.
Nicht gemeinsam,
nicht
auf
gemeinsam,
jeden Fall.
Also
aber war auch dort, du warst
ich
dort.
Ich war mal vor Ewigkeiten, aber in der Zeit, wo die Idee kam, das ging eigentlich recht rasch. Wir haben das im Herbst beschlossen, wir schreiben gemeinsam. Haben dann die Geschichte mal in zwei Nachmittagen in der Schule bei dir
genau.
im Lehrerzimmer entworfen.
Während des Unterrichts.
Nein, wie sich's gehört, ja.
Wie sich's gehört. Einmal in der Schule, einmal beim Café Auer, glaube ich.
Genau.
Und dann haben wir uns eine Woche mal zurückgezogen in eine sehr, sehr entzückende Frühstückspension und saßen dort wirklich den ganzen Tag im Frühstückszimmer und haben in die Tasten geklopft.
Und was super motivierend ist, so nebenbei, wenn man da so nebeneinander sitzt. Und normalerweise hasse ich es, wenn ich schreibe und jemand anderer sitzt daneben und macht was anderes. Und man kann so Leuten so schwer sagen, bitte atmen Sie leiser. Also das macht mich normalerweise echt narrisch. Also ich bin so ein Alleinschreiber, aber dieses wirklich nebeneinander sitzen und das Gleiche oder sogar dasselbe zu tun, das ist da echt ein großer Unterschied. Das habe ich sehr motivierend gefunden.
Oh ja, voll. Weil man muss ja auch sagen, die Geschichte spielt ja wirklich in diesen zwei Zeitebenen und es sind ja eigentlich zwei relativ unabhängige Geschichten, die aber mit vielen Details ineinander verwoben sind. Das heißt, jeder hat ihre Zeit geschrieben. Und wir waren wirklich eben so nebeneinander und haben viel Bezug aufeinander genommen. Und deswegen so, ah, scheiße, die schneller sich. Oh mein Gott, ich muss weitermachen.
Genau, dann tippt man extra schnell und tippt natürlich auch ganz viel Blödsinn dabei. Aber hin und wieder ist es so das Kampftippen gewesen.
Also ihr habt sie wirklich, diese Geschichte oder dieses Buch, gemeinsam geschrieben.
Ja, genau. Nebeneinander.
Nebeneinander.
Genau.
So, und da,
Im selben Dokument an unterschiedlichen Stellen haben wir. Ja. Also, es war wirklich, wirklich anders am selben zugleich arbeiten.
Also so richtig, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, habt ihr euch da über die Schulter geschaut? Nein. Oder hat die eine gewartet aufs nächste Kapitel? Und
nein, also wir haben wirklich parallel und haben teilweise natürlich, wenn man dazwischen so, hat man wieder gelesen, was hat die andere gerade geschrieben und so. Ah, coole Idee, dieses Detail werde ich jetzt auch benutzen, quasi 2000 Jahre davor, dass wir wieder so eine kleine Verbindung schaffen.
Genau.
Und dann, oh, super, da schreibe ich gleich wieder rein.
Genau, und in diesen Word-Dokumenten sieht man immer diese farbigen Pfeilchen von der jeweils anderen und dann merkst du gerade so, Moment, also ich glaube, du hattest ein grünes Pfeil, das grüne Pfeilchen von der Marion. Ah, das bessert mir gerade deinen Tippfehler aus. Also gleichzeitig im selben Dokument arbeiten ist schon sehr, sehr lustig.
Oh ja. Ist es vorgekommen, dass eine dann gesagt hat, das Kapitel gefällt mir jetzt so nicht?
Na, also wir haben einander jeweils in der Zeit der anderen extrem vertraut. Also ich meine, Gudrun hat ein paar Bücher in ihrer Zeit draußen, ich habe ein paar Bücher in meiner Zeit draußen. Ich hätte da jetzt inhaltlich, jetzt sagen wir mal, recherchetechnisch oder faktisch nie reingeredet.
Genau, also das war mal fix. Jeder in seiner Zeit ist da mal der Recherchespezialist, Spezialistin.
Und sonst haben wir eigentlich vorher alles recht gut abgesprochen gehabt. Mhm. Und dann waren eigentlich, und da waren kleine Details, wo man sagt, glaubst du, die Figuren, wäre das nicht vielleicht besser, wenn und so. Aber
Wortwiederholungen, Formulierungen. Was aber vielleicht auch ganz cool ist, dass wir auch sprachlich einen unterschiedlichen Stil haben. Also diese Kapitel, die haben jeweils einen eigenen Ton, Also mir taugt das schon, wenn man da so wirklich auch merkt, okay, ich könnte so gar nicht schreiben. Du hast so diese bisschen erdigeren, kürzeren Sätze. Ich tendiere zu etwas zu vielen Adjektiven vielleicht. Und
passt in deine Epoche.
Danke.
Über diesen Schreibstil, den unterschiedlichen, wollte ich euch dann eh noch was fragen. Jetzt haben wir schon erfahren, die Geschichte spielt auf zwei Zeitebenen oder in zwei Zeitebenen, in zwei verschiedenen Epochen. Was könnt ihr jetzt trotzdem zum Inhalt sagen?
Es gibt Tote am Salzberg.
Aber jeder hat so seine Hauptprotagonisten.
Natürlich.
Eigentlich.
Ja, ich glaube, man könnte eher sagen, so der Inhalt ist einfach, dass so Grundstrukturen einer Handlung in zwei ganz verschiedenen Epochen passieren und miteinander verknüpft. Das heißt, wir haben jeweils eine starke Frau im Zentrum, die ein bisschen gegen die Vorurteile gegen die Grenzen, die ihr gesetzt werden, anarbeiten muss. Und beides passiert aber in Hallstatt, quasi am selben Ort.
Nur in verschiedenen.
In unterschiedlichen Zeiten, ja. Es gibt, ja.
Ja, und im Endeffekt ist es, Gudruns Figur ist eine junge Frau, die Archäologin werden will und sich da als Frau im 19. Jahrhundert natürlich in einer Männergesellschaft sondergleichen befindet und sich da durchkämpfen muss. Und im Endeffekt ist das, was in ihrem Jahrhundert ausgegraben wird, sind natürlich Dinge aus meinem Jahrhundert. Und es ist so diese Spielerei auch mit die Interpretation dessen, was ausgegraben wird, mit dem, was wirklich passiert ist. Stimmt das überein? Stimmt das vielleicht gar nicht überein? Was ist wirklich passiert? In beiden Fällen gibt es, abgesehen von den 2000 Jahre alten Leichen, die da herumliegen, auch Lebendige Leichen?
Nein, das ist ein anderes Genre, das nennt sich Zombie und Horror. Nein, das haben wir noch nicht geschrieben.
Wie sagt man, aktuelle?
Genau.
Frisch Verstorbene?
Genau.
Gestorben, Leichenwerdende?
Ja, genau.
Wie tut man das grammatikalisch korrekt, bitte, von der
Zeit? Im Sterben Begriffene?
Ja.
Sag mal, frische Leichen.
Ja, genau.
die noch nicht zum Skelett.
Genau.
Genau, so also einfach kann man das sagen, ja.
Und was für uns auch ein Thema eben war, weil wenn es so zwei Epochenromane oft gibt, dann ist da ja oft irgendwas entweder mit Zeitreise oder eben die Tagebücher von der Urgroßmutter oder sonst irgendwas. Und genau das wollten wir eben bewusst nicht machen. Mhm. Also das war uns, und trotzdem ist aber die Geschichte so ineinander verwoben zu haben, dass die Spannung eben jetzt ist, wirklich, okay, wer von denen aus dem ersten Jahrhundert ist es jetzt, was sie da finden und wie ist das? Und
also dieser Wechsel von einer Epoche zur anderen, das hat schon seinen Reiz, ja. Und war sehr spannend und hat bei mir wieder dazu geführt, dass ich das Buch nicht gern weggelegt habe.
Und ich glaube, es ist auch einer der ganz, ganz wenigen Romane mit zwei Zeitebenen, wo die moderne Zeitebene eben nicht jetzt ist, nicht die moderne Zeit ist. Genau. Also, weil normal hast du den Sprung im Jetztzeit und ja. Wenn wir schon archäologische Geschichten haben, dann eben das Ausgegrabene. Ja.
Vielleicht können wir jetzt sogar schon einmal reinhören in eine Epoche, wie sich das so anhört.
Doppelszene.
Doppelszene?
Ja, dann nehmen wir da eine Doppelszene.
Okay. Fangen wir da an.
Genau.
Wiesa und Wiesa aus Die Toten vom Salzberg.
Das Skelett lag immer noch zu mehr als der Hälfte in die Erde gebettet unter der Plane.
Erika schluckte, als sie näher kamen. Am Vortag war ihr nur in den Sinn gekommen, dass dies vielleicht endlich der bemerkenswerte Fund war, den man ihr nicht mehr einfach absprechen konnte. Ein Gefühl von Stolz hatte sie ergriffen. Nun jedoch hatte sie den irritierenden Eindruck, dass die Augenhöhlen des zur Seite geneigten Schädels sie fast mitleidheischend anblickten. Rudolf stand neben ihr und schaute auf das Skelett hinab.
Ja, fertig ausgraben müsst ihr den schon, wenn wir feststellen sollen, ob der wirklich ermordet worden ist, stellte der Gendarm fest.
Man spricht in der Wissenschaft von einer Kampfhandlung, knurrte Eicher.
Aber der Schädel ist zerbrochen, wies Dutzler auf das Offensichtliche hin. Den hat einer erschlagen.
Den hat frühestens vor ein paar hundert Jahren einer erschlagen.
Mord ist Mord.
Und selbst wenn, was wollen Sie denn hier noch? Bemühte sich Rudolf nun um einen etwas sachlicheren Ton. Sie sehen doch, dass das hier sicher kein Fall ist, der in Ihre Zuständigkeit fällt.
Ja, aber...
Eicher machte eine Bewegung, als wollte er lästiges Getier vertreiben. Finden Sie heraus, wer den Doktor erschlagen hat, wenn ihn denn einer erschlagen hat.
Schaut eigentlich fast ein bisschen aus, so wie der Schädel vom Doktor, bemerkte Dutzler.
Eicher sog scharf die Luft ein. Die Verletzung könnte allerdings auch andere Gründe haben. Wenn der Tote schon länger da liegt, was anhand seines Zustands eigentlich offensichtlich ist, wäre es möglich, dass der Berg selbst dazu geführt hat. Eine Hangrutschung wie vor ein paar Tagen oder ein Unfall. Solange der Fund hier nicht vollständig ausgegraben ist, kann man da nichts Genaues sagen.
1887.
Genau.
Am Salzberg in Hallstatt. Vielen Dank für diesen ersten Einblick in diese Epoche. Ihr habt schon erzählt, ihr habt es dann gar nicht so lange an dem Buch selbst geschrieben. Also der Prozess von der Idee bis zum Buch.
Das trauen wir uns gar nicht sagen. Gell? Na, also wie gesagt, wir haben uns zweimal wirklich für die Handlung ganz genau hingesetzt und erarbeitet. Und dann hatten wir eben diese eine Woche wirklich Intensivarbeit, da haben wir die gesamte Erstfassung geschrieben.
Ja,
und über, es war über 30.000 Wörter pro Person, ja,
also es war wirklich sportlich, also
es war voll, also
sportlich,
voll. Ja. Nein, wir sind wirklich acht Stunden. Wir sind wirklich acht Stunden.
Was man sonst kaum macht, also acht Stunden am Tag, das schaffe ich, also das mache ich normalerweise nicht.
Das war wirklich, also wir waren da jetzt mache ich wirklich Werbung, im Anger, im Himbeernest. Mhm. Eine entzückende kleine Pension und die Andrea hat uns von hint und vorn verwöhnt.
Ja.
Perfektes Frühstücksbuffet und dann ist immer komm mit Kuchen und wollt noch einen Kaffee und hin und her. Und wir sind nur gesessen, schreiben.
Genau.
Also das war wirklich wie ein Marathon, voll eingetaucht. Und es geht aber dann auch so viel weiter, weil du eben so drinnen bist. Weil du nicht immer durch den Alltag wieder rausgerissen wirst und dann wieder, oh, wo bin ich stehen geblieben, wo war ich denn jetzt eigentlich? Sondern und so hatten wir die Erstfassung dann eigentlich in einer Woche.
Genau, aber man muss schon sagen, die Gesamtarbeit an dem Roman hat schon länger gedauert. Es klingt jetzt so, als hätte man einen ganzen Roman in einer Woche geschrieben. Das ist natürlich nicht der Fall, weil du hast dann deine Erstfassung, dann ein bisschen abliegen muss es doch, dann schaut man einmal über seine eigenen Stellen drüber und modelt noch ein bisschen herum, dann liest man einmal das Ganze so auf einmal so mit den abwechselnden Szenen. Dann haben wir es noch einmal fast ein Jahr liegen gehabt.
Fast jetzt, ja, dazwischen.
Genau, bis wir gesagt haben, so und jetzt gehen wir das wirklich heraus. Dann schaut man sich es eh noch einmal an und noch einmal. Und ich glaube dann noch einmal.
Na und vielleicht noch einmal.
Ja, genau.
Aber grundsätzlich beim Schreiben scheint es ja wirklich richtig geflutscht zu sein. Hat es trotzdem Herausforderungen gegeben oder irgendwann einmal die Momente, wo ihr gestockt habt,
Ja, das gibt's immer. Also wir haben ja auch ein paar so Stellen sogar mitgeschrieben. Das haben wir dann auch sogar gepostet, so quasi die Hintergründe vom Schreiben. So Sachen halt, wo man dann plötzlich steht so, Mist, wo geht denn jetzt eigentlich da die Sonne auf, rein geografisch gesehen?
Irgendwie so.
Genau. Oder, ich gehe jetzt in den Bergstollen hinein. Und gut, und so, ja, schön. Ich so, keine Ahnung, ob es schön wird. Ich weiß auch nicht, was geschieht da drinnen, aber genau, ich gehe da jetzt mal rein.
Genau, also das war schon lustig. Man hat so seine Eckpunkte und weiß, wo muss ich in der Szene hin? Das hatten wir uns ja auch ausgemacht. Also wirklich so die Szenenabläufe, was sind die Kernhandlungen? Denkst du so, ja, super, am Ende von meinem Kapitel sollte ich jetzt eine Leiche haben. Im Moment sitzen sie im Gasthaus und trinken Bier. Wie komme ich jetzt um Himmels Willen zu meiner Leiche? Ja, also solche Sachen. Und denkst du so, und die Kapitel sollen dann auch eine vernünftige Länge haben und irgendwie soll das doch so ineinander greifen. Also das sind so dann die Schwierigkeiten gewesen. Du sagst, okay, ich habe mich jetzt quasi wirklich irgendwo im Schreiben irgendwo da in Hallstatt verlaufen und muss aber zu meiner Leiche kommen oder muss am Ende zu diesen oder jenen Erkenntnissen führen, damit das Ganze dann sinnvoll weitergeht. Aber so, dass man so wirklich um die Handlung hackeln und
kämpfen. Das haben wir davor. Also das hatten wir eben in diesen paar Sitzungen, wo wir uns davor wirklich grob die Handlungen überlegt haben.
Ja, nicht einmal grob, sondern da haben wir schon dann
sehr
ziemlich
nicht genau. Ja.
Also so einen genauen Handlungsabriss mache ich bei meinen Krimis oft nicht, dass ich wirklich weiß, was sind die Plotpoints in den einzelnen Kapiteln. Weil wenn ich alleine, ich mit mir und der Gudrun schreibe, also wir drei, wir verstehen uns da meistens sehr gut, dann ist es mir ja wurscht, ob ich quasi ja ein Kapitel mehr schreibe oder weniger oder irgendwo einmal anders abbiege und auf Umwegen zurückkomme. Aber das beim Duettschreiben haben wir dann doch halbwegs geschaut, dass das so funktioniert.
Ja, aber das ist auch relativ schnell gestanden, die Handlung eigentlich. Das war, sie hat sich recht logisch ergeben einfach.
Völlig logisch, ja.
Sie, wer geübt ist im Morden, da ist das Hallo. Ja.
Du bist geübt im Morden. Ich bin ja nicht
du warst aber überraschend talentiert beim Mitmorden, also verdächtig talentiert.
Ja, Leichen gibt es immer in Büchern auch immer wieder.
Ja, siehst du.
Halt bei den Ketten sterben die Leute halt da.
Wir haben Leichenerfahrung. Das klingt jetzt sehr kriminell irgendwie
schon, gell?
Wir quatschen gleich noch weiter und hören jetzt noch schnell rein in den monatlichen Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Der kommt von Jürgen Miedl. Jürgen, schön, dass du wieder dabei bist. Deinen letzten Buchtipp, den habe ich mir ja zu Herzen genommen und ausgeborgt, beziehungsweise gekauft sogar, von Ella Carina Werner. Man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. War sehr lustig, amüsiert mich immer wieder, die Kurzgeschichten, wenn ich drauf Lust habe. Welches Buch hast du dir diesmal ausgesucht?
Ich habe heute einen Gedichtband mitgebracht und ich weiß, dass viele ein bisschen zurückschrecken vor dem Genre Lyrik, aber es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Bücher, auch aktuelle, auch bei uns in der Stadtbibliothek, zum Beispiel von der Elke Latzner, Fischgrätentage, das ja heuer sogar auf der Shortlist zum Österreichischen Buchpreis war, also im letzten Jahr, oder auch von der Ella Carina Werner, die hat jetzt vor kurzem einen Gedichtband herausgebracht, nur mit feministischen Tiergedichten und auch wieder in einem grandiosen Titel, nämlich Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt.
So, jetzt bin ich neugierig geworden. Okay, welchen Gedichtband stellst du vor?
Ich stelle heute das Buch Das All im eigenen Fell, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie von Clemens Setz vor.
Wie ist das Buch aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Twitter-Poesie?
Das ist sehr speziell aufgebaut in zwei Teilen. Im ersten Teil, da präsentiert Setz seine eigenen Gedichte und er schreibt, er wollte eigentlich nur noch ausschließlich auf Twitter Lyrik veröffentlichen, weil er fand, dass das eigentlich die perfekte Plattform war, gerade am Anfang, wo es noch diese Zeichenbeschränkung gegeben hat. Man hat nicht ewig lang schreiben können. Es war alles sehr verdichtet, also eigentlich ideal für Lyrik. Jetzt hat sich da vieles verändert, heißt jetzt auch X und so weiter. Und deswegen hat er sich entschlossen, und ich finde zum Glück entschlossen, dass er da jetzt ein Buch draus macht. Und es ist wirklich ein unglaublicher Formenreichtum, den der Setz da in seine Gedichte hat. Also das sind so klassische Gedichtformen wie Haiku oder Dialektgedichte, hat er da genauso drinnen wie Formen, die wahrscheinlich so nur auf Social Media entstehen haben können. Wie er hat teilweise so visuelle Poesie, wo er Gedichte nur als Emojis baut, zum Beispiel. Oder er hat auch immer wieder, wo er Fotos mit seinem Smartphone macht und dann postet und darüber Gedichte schreibt. Das sind allein zwei Gedichte über Fotos von seinen Knien drinnen. Also sehr schräg, aber sehr lustig. Oder mein persönliches Highlight fast, er hat ein Foto gepostet von einem Stiefmütterchen, das so am Wegesrand wächst und das eine unglaubliche Ähnlichkeit mit Günter Grass hat. Also es ist wirklich sehr, sehr ähnlich und dann schreibt er darüber ein Gedicht. Das ist super. Oder auch im Feld keine letzte Textzeile ein für Gedicht und er bittet dann seine Follower oder seine Verfolger, wie er sie nennt, dass sie das Gedicht fertig schreiben. Also das sind ganz viele großartige Ideen, wie ich finde, die so wahrscheinlich wirklich nur auf Twitter oder auf Social Media entstehen haben können und die auch sehr, sehr lustig sind. Und was ich bei dem Buch ganz besonders finde, ist, dass er zwischen den Gedichten immer wieder kurze Prosa-Passagen hat, wo er ein bisschen erklärt, warum macht er jetzt das, wie ist er auf die Idee gekommen oder persönliche Anekdoten dazu hat. Und das ist, finde ich, gerade für Leute, die sonst mit Lyrik nicht so viel anfangen können, wie so ein guter, so ein Zepper, so ein Türöffner für diese Werke. Und das finde ich sehr, sehr gelungen.
Du hast auch gesagt, das besteht aus einem zweiten Teil.
Genau, im zweiten Teil, da schreibt Setz nicht selbst Lyrik, sondern da ist er quasi Archivar und Sammler, weil er sagt, auf Twitter ist so viel großartige Poesie entstanden, die jetzt auch immer wieder gelöscht wird, weil ganze Accounts gelöscht werden und dann unwiederbringlich weg sind. Und er sagt, ihn persönlich haben diese Sachen aber irrsinnig beeinflusst, auch in seinem Schreiben. Er nennt sie an einer Stelle sogar Schlüsselwerke der deutschsprachigen Dichtung. Und das ist auch sehr witzig, weil wenn man sich diese Posts durchliest, erkennt man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, wo da die Poesie ist oder dass das Literatur ist. Teilweise finden das die Leute, die AutorInnen, die es geschrieben haben, empfinden es selbst gar nicht so als Lyrik. Aber er analysiert es dann und zeigt, dass da sehr viel poetische Qualität in diesen Texten drinnen ist. Und das habe ich sehr, sehr gelungen gefunden. Er macht da so kurze Porträts über AutorInnen, von denen man teilweise überhaupt nur ihre Benutzernamen kennt. Also zum Beispiel Computerfan 2001 oder Lunatic Absturz. Und die posten dann und er macht dann wie so kleine literarische Abhandlungen, Literatur, theoretische, über deren Werke. Und plötzlich merkt man, da gibt es schon einen Stil, da sind ganz viele absichtliche Tippfehler drinnen oder Grammatikfehler. Und plötzlich eröffnet sich da wirklich eine eigene Welt, die man dann auch sehr zu schätzen lernt.
Also ja, ich bin wirklich neugierig geworden. Vielleicht kannst du uns auch daraus was vorlesen, was Kurzes.
Ja, gerne. Ich würde von Kurt Brödel, einem der Autoren, denen er da eine Passage widmet, gern was vorlesen. Das klingt dann zum Beispiel so. Köln, Freibad. Ein Geschäftsmann bekommt ein Krampf. Eine arme Frau macht ein Köpper und rettet ihm. Sie verlieben sich. Alle kommen zur Hochzeit. Alle weimen.
Also wirklich schnell dahin getipselt, quasi ein Gedicht.
Genau, und man hat den Eindruck und eben der Set schafft es dann, dass man merkt, ah, da ist doch vielleicht mehr dahinter, als dass man es nur so kurz, schnell geschrieben hat. Da ist fast sowas wie ein Konzept dahinter und man beginnt dann wirklich diese poetische Qualität selbst zu sehen. Also mir ist es so gegangen, wenn man mir vor dem Lesen von dem Buch gesagt hätte, es geht immer wieder ganz viel auf Twitter oder auf X unwiederbringlich verloren, was da gepostet wird, hätte ich das vielleicht nicht unbedingt als großen Verlust empfunden. Aber jetzt nach dem Lesen von dem Buch bin ich sehr froh, dass wir dank Setz zumindest diese kleine Geschichte der Twitter-Poesie haben.
Das ist jetzt sicher was für Lyrik-Fans und vielleicht auch solche, die es noch werden wollen.
Ich finde auch, also ich kann das auch jedem empfehlen, der oder die sonst nicht so viel mit Lyrik anfangen kann. Es ist ein Genre, das sehr viel geben kann und wirklich was eine tolle Abwechslung auch beim Lesen ist. Also man kann sich trauen und so mal riskieren, finde ich.
Dankeschön, Jürgen Miedl.
Dankeschön.
Wieder zurück zum Team Wieser und Wiesler. Wer hat eigentlich entschieden, welcher Name zuerst genannt wird? Warum ist es nicht Wiesler und Wieser?
Naja, also wir sind, Wieser und Wiesler sind wir eigentlich auch als Erzählkabarett schon seit 2018.
Seit wir zusammenkommen sind.
Zusammenkommen. und ich weiß gar nicht, warum bist du zuerst?
Es ist alles sehr, danke, dass du uns jetzt auf dieses Problem aufmerksam gemacht hast. Super, ja, also.
Es ist alphabetisch richtiger von der Einordnung her, oder?
Ja. Ja. Genau, deshalb.
Weil wir gerade von einem Buchtipp kommen, was sind jetzt so privat eigentlich eure Buchvorlieben?
Puh,
Also bei der Gudrun sind es Wörterbücher. Und
nicht nur, da ist die Handlung meistens ein bisschen schwach, muss man das ganz ehrlich sagen.
Ich meine, vor allem ein bisschen konfus, gell? Also ich habe das noch nie verstanden, was mit dem Aal vom Anfang passiert ist im Duden.
Nein, das ist ein bisschen kritisch. Auch die Grammatiken, die Twists sind da nicht so gut. Ne? Mhm. Nein, also ich lese einfach schon auch gern so Unterhaltungsliteratur, wo man sich so richtig reinschmeißen kann. Also das Letzte, was mir super gut gefallen hat, ist erstens dieses Drama, das du mir geliehen hast, Don Juan in Chicago.
Oh, das ist cool. Das ist ein Theaterstück.
Genau, das war super lustig zum Lesen. Das müsste man echt einmal inszenieren. Und was mir davor am besten gefallen hat, war die Buchbinderin von Oxford, von der Pip Williams, glaube ich.
Ja, ich lese sehr, sehr viel Englisch. Wenn eigentlich momentan auch eher so im Bereich Fantasy, ja, quer durch. Ich komme oft zu wenig zum Lesen. Ich bin so jemand, der liest dann 10 Bücher gleichzeitig, jedes so, gerade nach Lust und Laune, da wieder ein Kapitel mehr und dort ein Kapitel mehr und bin da aber eigentlich auch zwischendurch mal wieder ganz seichte Literatur am Abend so vorm Schlafen gehen. Ist manchmal auch echt nett. Schundliteratur.
Ja, so richtig.
Total okay, oder?
Ja, schon. Schon. Das ist wie Schokolade zum Lesen.
Ja, das ist ein schöner Vergleich.
Und ja, quer durch eigentlich. Ja. Thriller mag ich überhaupt nicht, also da kann ich überhaupt nicht schlafen. Also das, nein. Wenn Cozy Crime, ja.
Trotzdem haben wir schon erwähnt, Leichen sind jetzt nicht so das Problem.
Nein, auch in meinen historischen Romanen. Also ich habe letztens, hat eine, die schreibt Liebesromane, einen historischen von mir gelesen und gesagt, oh mein Gott, das ist ja alles so, da geht es ja so zur Sache, also so auch einfach so brutal teilweise.
Jetzt bist schon manchmal so gnadenlos grauslich, nicht sadistisch grauslich, sondern dieses gnadenlos grauslich. Ja,
grauslich. Das Leben war
ehrlich, ehrlich grauslich. Ja.
Das Leben war halt manchmal grauslich.
Ja, also so. Das Schönste ist aber auch genau gar nicht.
Nein.
Gut. Ich war ja sehr gespannt, wie ich das Buch gelesen habe. Ich kenne ja deine Murkrimis und auch die neue Reihe mit Franz und Titus und bin ein großer Fan davon und habe bei der Marion ein bisschen reingelesen auch. Und trotzdem, obwohl ihr so unterschiedlich schreibt, hat das, finde ich, total harmoniert. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist trotzdem eine ganz runde, super erzählte Geschichte geworden, weil er auch, glaube ich, jeder in seiner Welt so drinnen steckt, war für mich so irgendwie der Eindruck. Ist euch das beim Schreiben auch so ergangen oder habt ihr da manchmal den Eindruck gehabt, jetzt clashen da vielleicht zwei Welten aufeinander?
Na, gar nicht.
Vom Schreibstil.
Also ich fand das voll ergänzend eben auch und ich fand das auch sehr inspirierend, wenn sie dann irgendwo auf die Gudrun in Kleinigkeit irgendwo geschrieben und dachte, ah cool, das könnte man eigentlich so aufbauen, auch in meiner Epoche mit einem anderen Twist, dasselbe Thema ein bisschen und so. Und das war einfach das Lustige dran, verschiedene oder ähnliche Themen in zwei so völlig verschiedenen Epochen aufzugreifen, eben heiraten und Leichen und
das übliche
Frauenbildern und sonstigen.
Ja, und immer so aufeinander clashen tun wir eigentlich eh sehr selten, vielleicht zu selten, das müssen wir mal schauen.
Naja, wir clashen auf der Bühne immer, also, oder,
ja,
das ist, wie soll ich sagen, vor Publikum clashen wir, also da können wir bei Lesungen, gell, da können wir uns.
Ja, da können wir, aber beim Schreiben sind wir.
Und auch beim Entwickeln von Programmen, ja, wir wissen einfach, das macht Spaß und wir haben Spaß miteinander.
Wir sind da, uns bei solchen Sachen, glaube ich, ziemlich einig.
Mhm. Ja. Und ihr ergänzt euch
voll
ganz gut.
Ja.
Also, wie lange kennt ihr euch jetzt schon?
2018.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich
spiele gleich romantische Musik.
Ja, voll, bitte, unbedingt. Das war so romantisch. Nein, wir waren beide, also es war schon romantisch. Nein, wir waren,
schon
waren beide bei einer Benefizerzählveranstaltung in Graz für die Herzkinder von der Astrid André, die das immer organisiert hat. Haben beide dort erzählt, haben uns dort kennengelernt und es war irgendwie, glaube ich, für beide klar, die andere erzählen gehört zu haben. Wir waren 8 Erzählerinnen oder so. Das
genau.
Und aus der Gruppe, wir haben einander gehört und gesagt, wir müssen was miteinander machen.
Es hat gefunkt. Nein, also es war wirklich, es war super spannend. Das war auch eine meiner ersten, also ich hatte da noch nicht viele Veranstaltungen, wo ich als Erzählerin unterwegs war. Und ja, das war einfach ganz spannend, einander zu hören und so sind wir dann irgendwie zusammengekommen.
Ja, und dann war auch klar, ich meine, mit den Namen müssen wir was gemeinsam machen, oder? Das ist
ja,
aufgelegt.
Klar. Was schätzt ihr an der jeweils anderen am meisten?
Boah, das sind jetzt die bösen Fragen.
Das sind schwere.
Sind das nicht die Fragen, die man bei seiner Eheberatung stellt? Oder?
Ich kann euch ja auch getrennt voneinander befragen, aber.
Na, also wenn ich jetzt sage, ich schätze deine Erfahrung, dann klingt das, als wärst du alt, aber.
Ich bin ja auch die L Luttere mit ja, L im Namen.
Nein, aber das finde ich schon cool, dass du einfach so viele Dinge einfach schon erlebt hast. So nebenbei auch beim Kabarettspielen finde ich das immer cool, weil du Schauspiel wirklich, wirklich gelernt hast. Habe ich das Gefühl, so, ich kann dann doch irgendwie abschauen oder quasi von dir.
Rot.
Ja, bitte. Nein, aber also ich habe schon das Gefühl, dass ich da von dir profitiere, einfach weil du da auf diesem, auf der Bühne einfach wirklich weißt, was du tust.
Echt? So wirkt's?
Das habe ich bisher geglaubt.
Gut, passt schon. Ist gut, super.
Nein, ich weiß, ich finde...
Weiß Mario und die Rosen.
Ich finde einfach, eben, wir arbeiten irrsinnig gut zusammen und auch eben unser Odysseus-Programm, da habe ich voll von ihr profitiert, weil sie kennt ja die ganze Odyssee, alle Texte rauf und runter. Und ich
das
war
ist
immer,
euer Bühnenprogramm.
Das ist eines unserer Bühnenprogramme.
Das erste.
Ist Odysseus auf Durchreise, genau. Unser großes Programm, wo wir 20, also alle Frauen, die in der Odyssee irgendwo vorkommen, 20 Rollen, wir zu zweit spielen, die gesamte Odyssee in 80 Minuten. Odysseus hat ganze 4 Sätze und kommt nicht sehr gut weg. Und ja, und das war dann beim Arbeiten, gell, einfach so ergänzend und so viel Spaß. Und es passt einfach arbeitstechnisch irrsinnig gut. Und dadurch, es macht einfach Spaß.
Und ihr kennt auch die Bücher der jeweils anderen.
Natürlich.
Ja. Schon. Das ist für so einen Prozess schon notwendig, oder?
Ja.
Für ein gemeinsames. Also
ja.
Ist das notwendig?
Also ich freue mich, dass ich für dich immer wieder einmal so quasi Probe lesen oder Beta lesen darf. Naja, dadurch kennt man schon ein bisschen den Stil von der jeweils anderen. Ist für diese konkrete Geschichte ist, glaube ich, die Kenntnis von Arduino vierter Band nur bedingt notwendig, aber dass wir uns einander stilistisch, glaube ich, doch halbwegs kennen. Ich glaube,
das kennen wir. Da kennen wir uns
macht
schon.
Das macht was aus, ja.
Ich stelle euch noch ein bisschen auf die Probe. Nachdem ihr ja viele Stunden miteinander verbracht habt, verbringt ein paar so Gewohnheiten der anderen eigentlich kennen müsstet. Beim Schreiben, Kaffee oder Tee, Marion, wie bevorzugt es die Gudrun?
Wenn ich einen Kaffee trinke, trinkt sie auch einen kleinen Kaffee, aber sonst sind wir eher, glaube ich, beide so die beim Arbeiten Wasser- und Teetrinker.
Was voll stimmt, ich schließe mich total gern anderen Leuten an. Das ist so ganz tief drinnen und es geht mir dann besser, wenn ich da einfach mitziehen kann, ja.
Godoni Marion, schreibt sie eher WhatsApp oder ruft sie an?
Naja, das ist jetzt schwierig. So die kurzen, knackigen Sachen sind sogar per SMS und die ausführlicheren Sachen, da telefonieren wir dann schon. Aber so diese knackigen Info-Austauschen, hast du am so und so vielten Zeit, wir hätten da eine Lesung, das ist dann per SMS.
Marion, wann hat die Gudrun ihre produktivste Zeit?
In den Ferien und am Wochenende. Wenn sie nicht gerade irgendwelche Schularbeiten korrigieren muss.
Tageszeit?
Nachmittag, Abend.
Genau.
Liegt sie richtig?
Ja, sehr, sehr richtig. Also mit den Ferien ist aufgeregt, aber tatsächlich bin ich auch keine Spätnachtsschreiberin. Das heißt, Nachmittag bis früher Abend, also bis Hauptabendprogramm so ungefähr.
Weil dann muss sie stricken.
Ja, es ist sehr entspannend. Blödsinn fernschauen und stricken, super.
Wodurch lässt sich die Marion gerne ablenken?
Lässt du dich ablenken?
Viel zu sehr in letzter Zeit, viel zu sehr.
Warte mal, aber ja, du hast erzählt, dass du es aber, das war ja nicht ablenken, du hast prokrastiniert, hast du gesagt, weil du Figuren entwickelt hast und so über, ich weiß nicht, ob man das Details nennen kann, nachgedüftelt hast, aber das finde ich ist nicht mal prokrastinieren, da arbeitest du ja trotzdem an deinen nächsten Geschichten und sonst, ich weiß nicht, können deine Kinder dich noch ablenken? Oh, ja, dann sind es wohl die.
Und der Hund.
Ja, stimmt.
Ich will raus, ich will rein, ich will raus, ich will rein.
Ich habe Hunger.
Was ist deiner Gudrun ihre größte Gefahr?
Du lässt dich eigentlich auch nicht so ab, wenn du mal zum Schreiben kommst.
Genau das ist es eher, dass so diese vielen, der viele Clanchas,
ja,
Entschuldigung,
genau.
Das sagt man nicht im Podcast, ich weiß.
Aber den hat, glaube ich, jeder.
Ja.
Und ich glaube, als Frau, blöd gesagt, noch mehr. Und
ja,
Männer habe ich schon das Gefühl, können sich da manchmal besser rausnehmen und
vielleicht
eben sagen,
wir
ich
eben
zieh mein Ding durch.
Ja, da bin ich dann aber nicht so gut im Multitasken. Also ich habe das Gefühl, damit ich gut ins Schreiben komme, müssen einmal die ganzen anderen Sachen einmal weg und erledigt sein. Also auch so ein Stapel Schularbeiten lenkt mich einfach Kraft seiner Existenz ab. Und das muss
ja,
weil
du auch sehr pflichtbewusst bist und dann natürlich immer so im Hinterkopf lauert, so, ich müsste meine Schularbeiten erst korrigieren, ich sollte meine Schularbeiten korrigieren.
Bisschen. Wo schwimmt ihr super auf einer Linie? Was ist eure größte Übereinstimmung, eure gemeinsame Superkraft?
Einfach Ideen ausbrüchen.
Ich glaube auch, ja. Ideen ausbrüten und ein bisschen männerfeindlich sein.
Nee, nicht männerfeindlich, ich sage männerkritisch. Also,
ja,
ich mein,
also in unseren Programmen sind wir schon,
also ja, schon.
Wenn du anschaust, Odysseus ja. oder auch Dornröschen, also da, die
ja,
Männer
stimmt.
kommen bei uns schon tendenziell schlechter weg.
Genau, also sagen wir feministische Grundstimmung in
ja,
unseren
genau.
Programmen. Weil männerfeindlich, also ich habe einen sehr lieben Mann.
Ja,
mag
ich auch.
Ich
kann
sagen, ihr seid beide glücklich.
Ja, ja, voll.
Eben,
voll.
Also deshalb würde ich es nicht feindlich nennen. Aber ja,
Nein.
es ist schon lustig, da ein bisschen drüber herziehen und ja. so ein paar Klischees aufgreifen.
Schon, ja.
Das ist das schon, ja.
Ja, das gemeinsame Kreativsein ist, glaube ich, so unsere große. Und auch im Kreativsein die Ideen der anderen annehmen können und damit was machen oder weiterentwickeln oder so und nicht zu sagen, ah, die Idee jetzt nicht, weil meine ist besser oder sonst irgendwas.
Das sagen wir eigentlich gar nicht.
Nie.
Also muss ich echt, weil manchmal merkt man so, dass eine Idee zwar gut ist und dann, wenn du sie im Detail nachdenkst, sagst, okay, irgendwo bröselt sie oder da fehlt noch irgendwas, so eine Idee, die im Detail dann noch nicht ganz ausgereift ist, aber so die Grundidee, so dieses, oh, ja, aber das könnte man auch machen oder ja. das, ich verrate jetzt nicht, welche Ideen wir da alles schon haben oder haben.
Es gibt ja eine für den Sommer, für ein neues
ja,
Programm.
Ja, eben, also das wäre schon total cool. Also im Moment denken wir, ah, das könnte super funktionieren. Und wie gut es dann funktioniert, sehen wir dann, glaube ich, wenn wir so wirklich im Detail dann da dran gehen.
Genau.
Und
aber eben auch so innerhalb eines Programms oder was. Es ist nie ein so, wenn einer was vorschlägt, so, na, so nicht, sondern ja, ja, da könnte man dann noch. Und so. Also es ist eigentlich immer ein, wie man es brav im Impro-Theater eigentlich lernt, die Vorgabe des anderen annehmen und nicht blockieren.
Und genau. Damit arbeiten.
Ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Riesenstärke gemeinsam.
Ich würde jetzt noch ganz gern was hören und vielleicht können wir da in die Epoche von der Marion
ja,
eintauchen.
Wollen wir auch die gemeinsame Szene machen?
Können wir oder du magst auch deinen eigenen Text lesen, wie du magst.
Machen wir die gemeinsame abschweigend oder?
Moment.
Wir sind eigentlich ziemlich am Anfang vom Buch, die erste Stelle, wo meine Figuren auftauchen. Ist ja auch so eine kleine Spielerei. Also wir haben in Gudruns Epoche haben wir Erika und Rudolf und Vincent.
Seit Nepomuk, bitteschön.
Entschuldigung. Und in meiner Epoche haben wir Erikura. Was ja quasi der Erika, den Rudobio und den Veteris. Also von den Namen
so,
eigentlich so eine ganz kleine interne Spielerei, die den Lesern prinzipiell nicht auffällt, aber
genau, ja. Ich erkenne mich schuldig.
Es ist
aber
eine
schön zu wissen.
Kleine Spielerei. Und das ist halt auch was wir beide mögen, so kleine, so versteckte Verbindungen und so. Und der Veteris aus meiner Epoche kommt ja auch in meiner Keltenserie im Band 6, hat er zwei Szenen drinnen.
Oh,
also.
Genau. Aber das ist überhaupt, in Marions Romanen kann man quasi auf Ostereiersuche gehen, wo ein Charakter aus dem einen Buch in einem anderen plötzlich quasi vorbeispaziert in einer Szene.
Genau.
Also das
und
ist schon sehr lustig.
Überblick?
Nein, noch nicht. Also wenn ich mal so weit bin wie Terry Pratchett mit seiner Welt, dann vielleicht, aber noch geht's. Ja, und wir sind also jetzt am Anfang des Buches. Meine Hauptfigur, die Erikura, ist die Halerin, also die Herrin des Salzbergwerks. Und sie soll jetzt am nächsten Tag den Bruder ihres verstorbenen Mannes heiraten. Das war damals durchaus Tradition, um die Frauen abzusichern, dass also der Bruder des verstorbenen Mannes die Witwe heiratet. Und sie steht da jetzt oben am Hang und der Veteris kommt den Hang herauf und ist gerade zu ihr gekommen. Schweigend betrachteten sie einander einen langen Augenblick, musterten einander im Wissen, dass sich ihre rein geschwisterliche Freundschaft am nächsten Tage für immer verändern würde. »Mögen die Götter mit dir sein«, sagte Erikura schließlich. Du kommst früher als erwartet.
Veteris streckte den Rücken durch, der von dem schweren Korb, der mit ledernen Riemen auf seinen Schultern lastete, müde war. Hab noch was abzuliefern und muss morgen noch zum Sichtfeuer hoch.
Zum Sichtfeuer? Fragte Erikura. Das ist noch ein weiter Weg.
Veteris nickte. Wohin bist du unterwegs? Fragte er.
Erikura lächelte. Soll ich sagen, dir entgegen?
Er schmunzelte. Tät mich wundern.
Erikura strich sich eine lose Strähne hinters Ohr, die unter ihrem Kopftuch hervorgerutscht war. War sie etwa verlegen? Sie kannte diesen Mann doch seit langen Jahren, auch wenn sie einander nicht allzu oft gesehen hatten.
»Nehm eher an, dass du beim Hangrutsch warst«, sagte Veteris. Er kannte Erikuras Begeisterung für die Fundstücke, die der Berg aus längst vergangenen Zeiten freigab. Sein Bruder hatte sich oft genug über diese gefährliche Vorliebe beschwert. Und er musste wohl recht haben, denn leichte Röte legte sich auf Erikuras Wangen. Ihm gefiel, dass sie nicht den Kopf senkte, wie seine viel jüngere Schwester Verbeia es tat, wenn sie verlegen war. Aber Erikura war auch keine junge Frau mehr, sondern die Halerin, gewohnt, über viele Arbeiter zu befehlen.
Erraten. Ich hatte gehofft, die Götter würden mir vielleicht ein Geschenk zu unserer Vermählung machen. Etwas, das uns Glück bringt.
Nun waren es seine Wangen, die heiß wurden, was Erikura jedoch nicht sehen konnte, denn Veteris Backen waren schon vom Aufstieg gerötet. Ja, die Vermählung. Er wusste nicht, warum ihn der Gedanke daran so nervös machte. Er mochte Erikura, sie war ein gutes Weib, fleißig und klug, und er bewunderte, wie geschickt sie die Leute im Bergwerk gemeinsam mit Gebrinius beaufsichtigt und geleitet hatte. Sie verstand viel vom Salz und von den Arbeiten in den dunklen Tiefen.
Erikura lächelte, belustigt schien es ihm.
Veteris kratzte sich am Hinterkopf. Und, bringen die Götter uns Glück?
Das Lächeln verschwand von Erikuras Gesicht, erschien aber sogleich wieder. In unserem Alter braucht man nicht Glück für eine Vermählung. Man hat genug Erfahrung, wie es gelingen mag. Sie bereute den Satz zugleich, als sie Veteris den Blick senken sah.
Du vielleicht, sagte er.
Sie war versucht, ihm die Hand auf den Oberarm zu legen, doch noch waren sie nicht Mann und Weib und sie standen auch nicht gemeinsam im engen Stollen, wo man Berührungen manchmal nicht vermeiden konnte.
»Vielleicht habe ich Glück für dich«, sagte Veteris nun mit einer für Erikura unerwarteten Wärme in den Augen. Er zog etwas neben seinem Dolch aus dem Gürtel und reichte es ihr. »Dachte es eigentlich für die Vermählung, aber wenn die Götter uns einander heute schon begegnen lassen...«
Staunend betrachtete Erikura das Geschenk. Es war eine große Nadel, gewiss 2 Handbreit lang und mit mehreren kugelförmigen Verdickungen am Ende. Golden glänzte die Bronze in der Sonne. Viel zu dick für eine Schleiernadel, für eine Gewandnadel jedoch von ungewöhnlicher Form, so ganz ohne Krümmung und Verschluss. Erstaunt sah Erikura Veteris an.
»Noch von meiner Mutter. Die sagte, sie hätte sie von ihrer Mutter, die es von deren Mutter hatte. Keiner weiß, wie alt, aber alt, sehr alt.«
Zärtlich strich Erikura mit den Fingern über das Metall. »Wunderschön«, sagte sie. »Morgen, bei der Vermählung, wird sie meinen Umhang zieren.«
»Bei der Vermählung«, sagte Veteris.
Sie schwiegen, machten sich daran, weiter den Berg hinaufzusteigen. »Und diese Nadel, die hat noch eine große Bedeutung im Lauf der Geschichte.«
Das war jetzt ein kleiner Earcatcher, ein Cliffhanger.
Ja.
Vielleicht abschließend, Gudrun, wir haben anfangs davon gesprochen, dass wir eben schon einmal, oder ich hatte schon einmal die Ehre, dich in meinem Podcast zu haben, mit dir zu plaudern. Das war... ja, vor fast 2 Jahren, 1,5 Jahre. Aber in diesen 1,5 Jahren ist irrsinnig viel passiert bei dir. Mittlerweile gibt's 3 Murr-Krimis und du hast eine weitere Serie, eine Reihe gestartet. Was steht aktuell an?
Aktuell erprobe ich sozusagen Morden in der Gegenwart. Da hat mir quasi mein Agent Hausübung gegeben und als Lehrerin stehe ich total auf Hausübung und versuche jetzt einen Krimi oder vielleicht wird es auch ein Thriller zu schreiben, der wirklich in der Jetztzeit spielt. Es ist spannend für mich selber auch, weil es plötzlich ganz neue Möglichkeiten der Handlung und der Dinge gibt, die man so anstellen kann. Aber ich muss natürlich schon sagen, mein Herz hängt nach wie vor auch bei historischen Romanen und auch da brüte ich so ein bisschen vor mich hin. Kann man sagen, man brütet ins Blaue, aber ist auf jeden Fall, bin ich da noch so am ganz herumdüfteln, was mir da noch so in den Sinn kommt. Ja.
Marion, welche Projekte stehen bei dir an?
Oh, bei mir kommt was, also ich habe jetzt dazwischen ein paar uralte Texte von mir ausgegraben und jetzt unter Pseudonym herausgebracht, ein paar alte Liebesgeschichten, moderne. Ich muss sagen, das war eine wunderschöne Abwechslung, über so Texte drüber zu gehen, wo Leute Telefon benutzen können und Autos und irgendwie, ja, so wow, das macht so viel.
Du musst fast so ein Glossar machen.
Ja, für mich ist es cool, das ist so viel einfacher plötzlich irgendwie. Aber ich bin jetzt doch wieder zu meinen Kelten zurückgekehrt und arbeite jetzt gerade an einer Trilogie, die auch wieder in der Welt meiner Wortflecht drin spielen wird, also auch wieder in Noricum. Gerade erst vor ein paar Tagen habe ich sogar eine Szene geschrieben, weil sich's ergeben hat, dass meine Hauptfiguren da jetzt gerade von Wels hinunter nach Deutschlandsberg, also jetzt in moderne Zeiten übersetzt, reisen müssen, dass wir einen kleinen Abstecher nach Hallstatt gemacht haben und den Veteris besucht haben. Also das, ja. Da bin ich wieder in der Epoche, in der Zeit, in der Geografie und wird aber ganz eine andere Schiene als meine Bardin in der Wortflechterin.
Mhm. Ganz wichtig, ich habe jetzt den Eindruck, das hat ganz gut funktioniert mit euch beiden, auch nicht nur auf der Bühne, sondern auch was ein gemeinsames Buchprojekt betrifft. Wird es da auch noch was geben? Tüftelt ihr schon?
Also wir tüfteln momentan an einem neuen Bühnenprogramm. Steht dann für im Sommer im Programm, dass wir da im Sommer tüfteln wollen. Vorher mal recherchieren, einiges. Buch, ja, es gibt so ein, zwei Ideen.
Genau, eben.
Wir kämpfen im Moment ein bisschen. Also die Salzberg-Geschichte war einfach so genial zum Schreiben mit diesen zwei doch getrennten Geschichten, weil es dadurch so schnell zum Schreiben ging und so einfach, blöd gesagt.
Genau, also wir konnten wirklich parallel schreiben, weil bei anderen Konzepten muss man eben wirklich dann gach warten, bis das nächste Kapitel fertig ist, bevor man sein eigenes Kapitel schreiben kann. Und
unser Traum wäre eigentlich wieder so ein Retreat zu machen und wirklich so, es war einfach so cool. Ja, so
einfach mal dann ein Manuskript auch haben, wo man sagt, okay, wir haben mal was und mit dem können wir die Feinarbeiten machen.
Und da sind wir halt noch am Tüften. Wir hatten ja schon überlegt, Fortsetzungen vom Salzberg, also es würde sich ja anbieten mit meinen beiden Hauptfiguren in der Keltenzeit, aber da fehlt dann der Konnex zum 19. Jahrhundert oder wieder irgendwelche Ausgrabungen, aber noch einmal Ausgrabung mit Kelten ist ja auch nicht so. Also
das gibt's jetzt schon, ne?
Genau, genau. Also jetzt, da sind wir noch am Überlegen, aber wollen daran hat man schon.
Genau.
Also ein Retreat ist immer kritisch.
Auf jeden Fall. Und es war super lustig und super spannend, das zu machen. Also allein deshalb würde ich das schon total gern wiederholen wollen. Und ja, also wenn wir die passende Idee finden und
die kommt sicher.
Dann
also ich bin sicher, sie kommt. So wie jetzt auch für das, wir haben lange eben jetzt getüffelt an einem neuen Programm und plötzlich war die Idee da. Und jetzt eben denke ich auch mit dem Buch. Wir finden eine Methode.
Fein. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit.
War ja, danke,
super, dass wir das geschafft haben, zu dritt sind so einfach alle Termine zu koordinieren. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute.
Danke dir vielmals.
Spannend für mich diese Folge, gleich mit zwei Autorinnen. Und ich bin mir fast sicher, dass sich die zwei wieder gemeinsam hinsetzen und um die Wette an einer neuen Geschichte tippen werden. Links zur Website, Instagram und Facebook von Wieser und Wiesler sowie zum Podcast, für den die beiden dann noch Model gestanden sind, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.